HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Also wir haben in den letzten 40 Jahren rund ein Drittel der Gletscherfläche in der Schweiz verloren. Und das ist eindeutig ein Ergebnis des Klimawandels.
Mit der Philosophie Bergsteigerdorf beschreiten wir einen Weg, der aus meiner Sicht die Zukunft ist.
Die Attraktion ist die Natur und die Landschaft an sich. Ich glaube, dies kommt allweil stärker ins Bewusstsein von unseren Gästen und auch von den Einheimischen.
Die Klimaszenarien sagen voraus, dass wir einen weiteren Anstieg der Lufttemperaturen haben werden und gleichzeitig auch weniger Schneefall in den Wintern. Das bedeutet, dass die Gletscher sehr wahrscheinlich weiter zurückgehen werden.
Kurz zusammengefasst war es so, dass diese Seilschaft in eisiges Gelände eingestiegen ist. Die Hangneigung ist bei 40 Grad und offensichtlich der Letzte der Seilschaft umkehren wollte, weil es ihm zu riskant erschien. Währenddessen ist der Zweite in der Seilschaft ausgerutscht und hat die anderen dann mitgerissen.
Ich finde es halt schön, wenn man das alles ein bisschen ursprünglich lässt und nicht verbaut, weil wir haben gerade eine Natur und die sollten wir uns bewahren.
So verheißungsvoll ihn viele empfinden mögen, den Ruf des Berges. In den letzten Tagen waren es vor allem Hiobsbotschaften, die uns von dort erreicht haben. Nachrichten von Bergsteigern, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien verunglückt sind, weil ein Bergsteiger plötzlich abgerutscht und dabei nicht nur selbst zu Tode gestürzt ist, sondern in zwei Fällen auch die Kameraden mitgerissen hat, die mit ihm in derselben Seilschaft hingen. Bei einem dieser Unfälle in Österreich hat von 6 nur einer überlebt. Mindestens ebenso schlimm, aber darüber hinaus noch um einiges beunruhigender war das Unglück am Pizzcengalo im Schweizer Kanton Graubünden. Denn bei diesem Unglück war zuallererst der Berg ins Rutschen gekommen. Zuerst hatten sich Fels und Geröll und dann eine Geröll- und Schlammlawine, ein sogenannter Moorgang, in Richtung Tal ergossen, als gerade 8 Bergsteiger in der Gegend unterwegs waren. 4 von ihnen kamen aus Deutschland. Lange haben die Rettungsmannschaften nach ihnen gesucht, bevor sie dann am Samstag die Suche aufgegeben haben. Dieser Bergsturz, der an einigen Stellen Schuttberge von bis zu 50 Metern Höhe aufgetürmt hatte, war außergewöhnlich groß. Aber er war nicht der Erste und er wird wohl nicht der Letzte bleiben. Die Alpen sind in Bewegung. Die Klimaerwärmung taut ihre frostigen Böden auf. Ihre Gletscher schmelzen. Hinzu kommen Unwetter, immer stärkere Niederschläge. Lawinen drohen jetzt auch vermehrt im Sommer. Und für die Alpen heißt das, nicht nur ihre Gipfel und Hänge werden unsicherer, sondern auch die Täler. Der Berg rutscht. Werden die Alpen unbewohnbar? Das fragt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und damit wir uns einen Begriff davon machen können, wie es ist, wenn größere Teile eines Berges ins Rutschen kommen, haben wir unseren Korrespondenten Dietrich Karl Meurer in der Schweiz gebeten, uns nochmal genau zu berichten, was für eine Lawine da in der vergangenen Woche über Land und Leute am Pizzcengalo hereingebrochen ist.
Mit lautem Getöse donnern Gesteins- und Schlammmassen talwärts und reißen alles mit. Autos, Bäume, ganze Gebäude. Experten sagen, so ein Bergsturz wie der am Pizzcengalo kann eine Vielzahl von Ursachen haben. Ein Grund: hohe Temperaturen infolge des Klimawandels. Sie lassen den alpinen Permafrostboden immer stärker antauen. Jeanette Nötzli vom Schnee- und Lawineninstitut Davos dokumentiert diesen Prozess.
Wir messen Untergrundtemperaturen in Bohrlöchern, wir messen die Veränderungen vom Eisgehalt im Boden und wir messen die Kriechgeschwindigkeiten von Blockgletschern. Und bei allen drei Komponenten sehen wir, dass sich das Eis erwärmt in den letzten Jahren.
In der Folge dieser Erwärmung verliert manch stolzer Berg seinen Halt.
Man weiß, dass Eis, das wärmer wird, eine kleinere Festigkeit hat. Und bei einem Bergsturz oder Felssturz, da braucht es immer viele verschiedene Faktoren. Aber dass das Eis nicht mehr so fest ist wie bei kälteren Temperaturen oder dass irgendwo etwas schmilzt und Wasser hineinläuft, das kann einer der Faktoren dann sein.
Das wiederum kann zur Gefahr für die Menschen in den Bergregionen werden. Wer in der Permafrostzone zum Beispiel eine Seilbahn oder ein Ausflugsrestaurant bauen will, muss auf die Entwicklung reagieren, so Jeanette Nötzli vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF.
Das SLF hat einen Leitfaden herausgegeben zum Bauen im Permafrost, wo verschiedene Empfehlungen formuliert wurden, welche Untersuchungen man machen sollte oder wie man bauen sollte, dass man zum Beispiel ein Masten sich genügend bewegen kann oder dass man den Untergrund nicht unnötig aufwärmt mit geheizten Gebäuden zum Beispiel.
Auch in tiefer gelegenen Gebieten, überall dort, wo Bergstürze, Murgänge, Lawinen oder Überflutungen drohen, sind Warnsysteme und bauliche Schutzmaßnahmen nötig, sagt Christian Wilhelm vom Schweizer Amt für Wald- und Naturgefahren. Gefragt sind hier sowohl Behörden als auch private Bauherren.
Wenn wir bei der Behörde anfangen, gibt es den Schutzwald, den man pflegen muss, der gegen verschiedene Naturgefahren wirken kann. Es gibt auch verschiedene Verbauungen, Lawinenverbauungen, Bachverbauungen etc., also bauliche Maßnahmen. Und natürlich als wichtige Sache auch die Gefahrenzonenplanung, wo man sieht, wo man bauen darf oder nicht bauen darf. Ein Bauherr selber, der kann natürlich an seinem Haus bauliche Maßnahmen treffen. Er kann Eingänge höher stellen, dass das Wasser nicht direkt reinrinnt.
Selbst der Verlauf von Wanderwegen wird an die Gefahr von Felsstürzen und Steinschlägen angepasst. So im Schweizer Fernsehen Pietro Cataneo vom Verband Schweizer Wanderwege.
Das macht alles ein bisschen unberechenbarer oder schwieriger zu beurteilen, weil neue Situationen dazukommen. Es ist aber wichtig zu betonen, dass das Wanderwegsnetz selber geplant wird und bei dieser Planung die Situationen auch im Zusammenhang mit den Naturgefahren abgeklärt wird.
Die Bewohner im Alpenraum müssen sich der Risiken bewusst werden und auf drohende Gefahren reagieren. Das macht das Bauen aufwendiger und teurer. Doch, so hört man immer wieder, aus den Alpen zurückziehen muss sich der Mensch nicht.
Das berichtet unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer. Aus den Alpen zurückziehen müsse sich der Mensch nicht, haben wir gerade gehört. Wenn es so wäre, dann würde das eine geradezu diametrale Trendwende bedeuten. Denn zu den Menschen, die ohnehin schon in den Alpen wohnen, gesellen sich ja noch diejenigen, die sie als Urlauber bestaunen, erwandern und eben auch besteigen wollen. 500 Millionen Übernachtungen pro Jahr werden zurzeit regelmäßig in den Alpen registriert. Klaus Hofmeister, Kollege aus der hr-Kirchenredaktion, heute aber als passionierter Bergsteiger bei uns zu Gast. Guten Abend.
Guten Abend.
Goethe hat mal gesagt, die Gebirge sind stumme Meister und machen schweigsame Schüler. Aber von den Gefahren im Gebirge sollte man natürlich nicht schweigen. Im Gegenteil, Bergsteiger müssen diese Gefahren kennen. Wie sehr haben sich denn aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen, auch die Herausforderungen im Gebirge geändert? Ist Bergsteigen schwieriger geworden?
Ja, eindeutig. Also der Klimawandel bringt deutlich neue Herausforderungen für die Bergsteiger, besonders für diejenigen, die Touren so in die höheren Regionen haben, oberhalb der Baumgrenzen. Der Deutsche Alpenverein macht seine Mitglieder auch permanent darauf aufmerksam. Ich habe das jüngst mal sehr eindrücklich erlebt beim Aufstieg auf die Zugspitze durch das Höllental. Das ist eine große klassische Tour. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Da gibt es unterhalb des Gipfelaufbaus diesen Höllentalferner, also einen kleinen Gletscher. Vor 8 Jahren konnte ich im August noch ganz gemütlich so im festen Firn- und Trittschnee über diesen Gletscher aufsteigen bis da oben hin. Das war ohne Steigeisen sogar noch möglich. Jetzt, als ich wieder da war, 8 Jahre später, war der Gletscher in seiner Fläche einerseits sehr stark geschrumpft, aber etwa die Hälfte des Gletschers war durch die Erwärmung ganz ohne Schnee und ohne diesen Firn, der mir damals die Tritte so sicher gemacht hat, sondern es trat eben das blanke Eis inzwischen zutage. Da geht dann überhaupt nichts mehr ohne diese Steigeisen, also ohne diese mit Stahlspitzen versehenen Gehhilfen. Und dann gab es die Schlüsselstelle, so wo man dann vom Gletscher wieder aussteigt auf den Felsen, so um die letzten 500 Höhenmeter auf einem Klettersteig zum Gipfel zu klettern. Das nennt man die Randkluft des Gletschers. Das war damals, also vor 8 Jahren, im Grunde nur ein Schritt über diese Randkluft und man hatte den ersten Griff des Klettersteiges in der Hand. Dieser Griff ist heute in unerreichbarer Höhe, einfach weil der Gletscher um so vieles zurückgeschmolzen ist. Also man steht jetzt im Grunde 2 Stockwerke tiefer und muss diese vielleicht 6, 7, 8 Meter unter dem ersten Griff des Klettersteiges an 2 Stahlseilen sich frei über die glatte Wand hochhangeln. Das macht die Tour um eine Klasse schwieriger, deutlich schwieriger. Und ich habe Menschen gesehen, die gesagt haben, wir wären wahrscheinlich früher weitergeklettert, aber jetzt geht's nicht. In 2500 Metern, 500 Meter unter dem Gipfel kehren sie dann um.
Und solche Fels- oder gar Bergstürze, wie es sie jetzt am Fitzcengalo gegeben hat, haben Sie sowas auch schon mal beobachten können?
Also ich habe von der Alpspitze aus mal einen regelrechten riesigen Absturz, Felsabsturz erlebt, 2003. Das war so ein Sommer, ein Jahrhundertsommer, wo es sehr, sehr heiß war. Ich habe es auch vor 2 Wochen bei einer Hochtour im Schweizer schweizerischen Wallis. Da ging es über den Rotgrat auf den Alphubel in 4200 Meter. Den ganzen Morgen hindurch gingen im Grunde auf der gegenüberliegenden Seite Muren ab, auch größere Felsen. Das ist ja immer so ein Geräusch, das geht einem so durch Mark und Bein, weil das wirklich gigantische Dinge sind. Es hatte in der Woche zuvor mitten im August 40 Zentimeter Neuschnee gegeben. Das ist für das Wallis ein Wintereinbruch, absolut unnormal. Alles war durchweicht, weil anschließend sofort wieder heiße Temperaturen kamen. Also man muss im Grunde wie im Winter auf Schneelawinen heutzutage eben auch damit rechnen, dass so durchweichte Hänge dann in Muren abgehen, rutschende Hänge. Man hat erhöhte Steinschlaggefahr. Zum Beispiel der Offenbacher Höhenweg, der vom DAV Offenbach betreut wird im Pitztal, der musste verlegt werden, weil bestimmte Steinschlaggefahrzonen da waren. Also man ging auch früher viel mehr auf Gletschern. Jetzt fehlen die Gletscher und man kämpft sich jetzt durch lockeren Moränengrund. Wege führen durch Geschiebe und Gletschersand und werden dann zum Beispiel auch deshalb verlegt, weil der Gletscher halt erst weiter oben anfängt und dann muss man eben nur auf neuen Wegen dann auf den Gletscher. Also es tut sich schon einiges dort.
Kommt man dann als Bergsteiger immer häufiger an einen Punkt, an dem man ja sich überlegt, reichen jetzt zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, die ich ergreifen kann, oder muss ich mir jetzt wirklich überlegen, gehe ich überhaupt diesen Weg noch, gehe ich dieses Risiko ein?
Also zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, man schaut eben nicht nur, wie das Wetter wird, sondern wie es auch gewesen ist, also wie viel Feuchtigkeit ist im Boden, das ist auf jeden Fall, denn man hat schon den Eindruck, es wird alles rutschiger, aber es gibt dann auch klassische Hochstouren, die sehr stark ihren Charakter verändern. Der berühmte Bianco-Grat in der Bernina zum Beispiel, das ist so eine wunderbare eisige Himmelsleiter, aber die Eismächtigkeit lässt nach, es kommen Geröllfelder zutage, der Fels kommt zum Vorschein, durch die Erwärmung tritt dieses tückische Blankeis zutage, das extrem rutschig ist, wo man kaum Halt findet. Manche Bergführer sprechen bei bestimmten Touren, zum Beispiel auch beim Bianco-Grat schon, von der Letztbegehung, also vieles ist da im Wandel.
Wie ausgiebig und wie konkret und mit welcher Wirkung wird man eigentlich als Bergsteiger vor Gefahren gewarnt, wenn man in den Alpen unterwegs ist?
Also es gibt auf den sehr beliebten Routen, also wie auf die Zugspitze durchs Höllental, gibt es schon Warnschilder, also dass man Steigeisen anziehen soll und so weiter. Die Hütten informieren offensiv über die Verhältnisse, wie ist die Randkluft im Moment da oben. Wo zum Beispiel sich riesige Bergstütze abzeichnen, wie auch in Bondo, gab es ja auch riesige Warntafeln. Die Wanderer dort, die Verschwundenen, sind ja auch gewarnt worden von der Hütte, als sie aufbrachen. Oder aber am Filzalpsee im Tannheimer Tal hat man auch viele große Warntafeln gehabt. Auch da war ein Bergsturz gewesen und man fürchtete ein neuer. Aber 99,9% der Alpen sind ja freies Gelände. Also man ist komplett auf die eigene Verantwortung angewiesen. Und da gilt eben wirklich nur die Spielregel, die Verhältnisse eigenverantwortlich abzuschätzen.
Bergsteiger gehen in der Regel zu mehreren in die Berge. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es innerhalb einer Bergsteigergruppe dann durchaus unterschiedliche Risikobereitschaft gibt. Unterschiedliche Meinungen über Risiken, eine unterschiedliche Art und Weise, Risiken abzuwägen. Wie erleben Sie das mit Ihren Bergkameraden?
Also mit anderen am Seil zu gehen, ist ja eine reine Vertrauenssache. Da hat der Bergführer oder eben der beste Alpinist dann einfach das Sagen. Und der sollte ein Gesetz haben und das lautet, ich bringe euch alle wohlbehalten wieder ins Tal. Und ich persönlich gehe nur mit Leuten, von denen ich weiß, dass die genau so ticken.
Das heißt, Sie suchen sich die Leute gleich, mit denen Sie sich dann auch einig werden und dann ist dann auch gar keine lange Diskussion, wir gehen nicht weiter.
Nein, also ein guter Bergführer achtet eben auf die Fähigkeiten seiner Gefolgschaft am Seil und insofern, das ist absolut notwendig. Wenn man den Eindruck hat, man ist in einer Gruppe, die risikobereit ist, über die eigenen Maßstäbe hinaus, sollte man aufhören.
Beobachtungen und Einschätzungen des Kollegen Klaus Hofmeister, diesmal nicht in seiner Eigenschaft als Kirchenredakteur im Hessischen Rundfunk, sondern in seiner Eigenschaft als passionierter Bergsteiger. Vielen Dank. Der Berg kann auf vielerlei Arten rufen, aber einen Ruf gibt es, den können in den Alpen auch Nicht-Bergsteiger hören, wenn sie denn nah genug an die Alpen herankommen, und zwar den Ruf des Alphorns. Ein jahrhundertealter Ruf. Die erste schriftliche Erwähnung eines Alphorns in der Schweiz stammt aus dem Jahre 1527. Allerdings haben sich die Klänge des Alphorns über die Jahrhunderte hinweg hörbar gewandelt. Vor rund 20 Jahren, um die Jahrtausendwende herum, hat zum Beispiel die Schweizer Band Stimmhorn gezeigt, welche Töne sie einem Alphorn entlocken kann. Als imaginäre Folklore wird der Stil der Schweizer Band Stimmhorn gerne beschrieben. Eine Inszenierung von Obertongesang und Jodeln mit verschiedenen Horninstrumenten, in diesem Falle mit dem Alphorn. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, der sich heute einem sehr viel bedrohlicheren Ruf der Alpen widmet. Der Berg rutscht. Werden die Alpen unbewohnbar? Das fragen wir in dieser Sendung. Nachdem es Ende letzter Woche am Pitzcengalo im Schweizer Kanton Graubünden zu einem so gewaltigen Bergsturz gekommen ist, dass 8 Bergsteiger davon mitgerissen wurden, gefunden hat man sie trotz intensiver Suche nicht mehr. Dass sich Gestein, Geröll und Schlamm von den Bergen lösen und in riesigen Lawinen talwärts stürzen, dass Berge derart ins Rutschen kommen, das hängt gerade auch mit Vorgängen zusammen, die sich in ihrem Innern und in den verschiedenen Schichten ihres Bodens abspielen, zum Beispiel in den sogenannten Permafrostböden. Was es mit denen auf sich hat, erläutert uns jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt.
Von Permafrostböden spricht man, wenn der Boden in einer bestimmten Erdregion 2 Jahre lang oder länger durchgängig gefroren bleibt. Solche Böden gibt es im ewigen Eis, also der Arktis und Antarktis, aber auch zum Beispiel in Sibirien und Kanada und natürlich in Hochgebirgsregionen wie den Anden, den Rocky Mountains oder den Alpen. In Deutschland kommt Permafrost auf der Zugspitze vor. Fast ein Viertel der Landfläche auf der nördlichen Erdhalbkugel ist im Permafrost erstarrt, doch dieses Viertel schmilzt gerade ziemlich zusammen. Denn unser Planet erwärmt sich. Pro Jahrzehnt steigt beispielsweise die Temperatur in der Arktis um rund 1,5 Grad, Tendenz steigend. Riesige Eisstücke, die abbrechen und ins Meer stürzen, rapide abschmelzende Gletscher, eine Hitzewelle in Sibirien mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Mit diesen Zeichen kündigen sich die Veränderungen an, die der Klimawandel mit sich bringt. Der auftauende Erdboden kann schnell zur Todesfalle werden. In den Permafrostböden befinden sich große Mengen Methan. Durch das Auftauen bilden sich Methanblasen, die unter stetig steigendem Druck stehen. So lange, bis sich dieser Druck schließlich entlädt und den Boden aufreißt. Spalten tun sich plötzlich auf, tiefe Krater entstehen, die sich manchmal auch mit Wasser füllen. Nicht nur Gas- und Ölpipelines können dadurch beschädigt werden. Autofahrer auf dem Alaska Highway sollten nicht nur auf die majestätische Landschaft achten, sondern auch auf die gigantischen Risse, die sich bereits heute über weite Strecken durch die Fahrbahn ziehen. Wenn der Permafrostboden aus dem Kälteschlaf erwacht, gibt er auch vieles frei, was vorher unter dem Eis verborgen und versiegelt war. Gefährliche Krankheitserreger zum Beispiel. In Sibirien tauchten unlängst Dutzende Kadaver von Rentieren auf dem schmelzenden Boden auf, die vor über 70 Jahren an Milzbrand verendeten. Daraus entwickelte sich eine verheerende Milzbrandepidemie unter den sibirischen Nomaden. Eine viel globalere Wirkung dürften aber die abgestorbenen Pflanzenreste haben, die in den Permafrostböden konserviert sind, wie in einer riesigen Tiefkühltruhe. Tauen die Eisböden auf, zersetzen sich die Pflanzen zu Kohlenstoff, der dann in extrem hohen Mengen in die Atmosphäre gelangt, als CO2. Und das dürfte die globale Erwärmung nochmal drastisch beschleunigen.
Thorsten Schweinhardt über die Wirkung des Klimawandels auf die Permafrostböden überall auf der Welt, die sich, wie wir gehört haben, aufgrund des Klimawandels erwärmen, was wiederum Gase freisetzen kann, die dann ihrerseits den Klimawandel verstärken können. Der Permafrost, so hat es einmal die Schweizer Zeitung Blick im Hinblick auf die Alpen formuliert, der Permafrost gilt als der Leim, der Grate und Bergspitzen zusammenhält. Und der Spiegel schrieb in diesen Tagen, wenn der Planet Fieber hat, bekommen die Berge Schüttelfrost. In welcher Weise und in welchem Ausmaß haben nun der Klimawandel und seine Wirkung auf den Permafrost zu dem gewaltigen Bergsturz am Pitzcengalo in der Schweiz beigetragen, bei dem so viel Gestein und Geröll ins Rutschen kam, wie es Wasser in der Hamburger Außenalster gibt? Das wollten wir von der renommierten Permafrostforscherin Marzia Philips wissen. Sie arbeitet am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, verbringt aber verständlicherweise die meiste Zeit in unmittelbarer Nähe zu ihrem Forschungsobjekt, also in den Bergen. Sie dort telefonisch zu erreichen, ist technisch nahezu ausgeschlossen. Deshalb hat mein Kollege Florian Schwinn, als er sie am Wochenende in ihrem Büro erreicht hat, gleich die Gelegenheit zu einem Interview genutzt, weil sie danach sofort wieder in die Berge verschwunden ist. Als erstes wollte er von ihr Folgendes wissen.
Ist der Klimawandel verantwortlich für solche riesigen Bergstürze und vor allem für die Häufigkeit von Murenabgängen in den letzten Jahren und von Bergstürzen im Hochgebirge?
Ich glaube, wir können sagen, dass der Klimawandel verantwortlich ist für solche Hangbewegungen. Aber so sehr große Ereignisse wie am Pizzo Cengalo brauchen mehrere tausend Jahre, bis sie stattfinden. Und momentan haben wir eine deutliche Erwärmung. Wir sehen eine Erwärmung in den Felsen, im Permafrost. Leider haben wir keine Messungen direkt im Pizzo Cengalo, aber wir wissen, dass im Permafrost steigen die Temperaturen. Und dazu kommt noch, dass wir wegen dem Klimawandel auch noch heftige Gewitter, Niederschläge haben im Sommer. Und dass wir auch Gletscherschwund haben. Die Gletscher am Fuß der Felswände haben auch zum Teil eine stabilisierende Wirkung. Und wenn die verschwinden, gibt es da auch vermehrt Hangrutschungen oder Felsstürze.
Ab welcher Höhe ist denn eigentlich Permafrostgebiet in den Alpen? Wie muss man sich das vorstellen?
Man kann sich vorstellen, dass oberhalb von ungefähr 2.500 Metern ist der Boden ständig gefroren. Das heißt, mehrheitlich in den Nordhängen, in den Südhängen ist es etwas höher, um die 3.000 Meter.
Das ist ein durchgefrorener Boden, der nicht immer nur aus Gestein besteht, sondern manchmal eben aus Erde und aus Eis. Was passiert, wenn das jetzt durch den Klimawandel, durch die Erwärmung in den Hochlagen der Alpen langsam auftaut?
Das Eis hat eine stabilisierende Wirkung im Permafrost. Wir können Eis im Fels haben oder Eis auch in Geröll oder Feinmaterial. Aber wenn dieses Permafrosteis eine Temperatur von ungefähr minus 1,5 Grad erreicht oder wärmer, dann geht diese stabilisierende Wirkung verloren und dann kann es zu Hangbewegungen oder auch zu Felsstürzen kommen.
Das heißt, es wird da oben in großer Höhe immer gefährlicher, je wärmer es wird?
Genau, aber nur wenn Eis vorhanden ist im Fels oder im Boden.
Also ein Fels, der nur aus Fels besteht oder nur aus Fels und Geröll und Erde, der bewegt sich dann nicht?
Ja, genau. Also trockene Böden, die nicht Eis enthalten und die dann positive Temperaturen erreichen, das sollte gar kein Problem sein.
Ist es denn häufig, dass wir solche Permafrostgebiete haben, die eben mit Eis verbunden sind?
Die meisten Böden im Permafrost haben einen gewissen Eisgehalt. Es gibt ja immer entweder Porenraum oder im Beispiel vom Fels hat man vor allem Risse und größere Klüften. Da kann Schnee oder Wasser rein und frieren und dann haben wir über die Jahre bildet sich da Eis. Dann kann es zu Hangbewegungen und Felsstürzen kommen.
Wenn Sie jetzt mal versuchen, in die Zukunft zu schauen. Wir haben diesen Klimawandel. Wir haben eine Temperaturerhöhung in den hohen Regionen der Alpen. Das Eis taut langsam auf. Was bedeutet die ganze Entwicklung jetzt für die Alpen in den nächsten Jahren? Müssen wir Dörfer aufgeben, wie das Dorf, was jetzt am Cengalo zum Beispiel betroffen ist? Verkehrswege unten schützen, Wanderwege schließen, denn da sind ja jetzt auch Wanderer umgekommen?
Ich denke, was wir in Zukunft sehen werden, ist, dass wir vermehrt Felsinstabilitäten sehen werden. Kleinere Felsstürze im Sommer bei Hitzewellen oder bei Starkniederschlägen. Wir müssen auch damit rechnen, dass wir vermehrt Moorgänge haben. Und was wir aber auch sehen werden, und das haben wir jetzt die letzten zwei Winter sehr schön gesehen, bei sehr wenig Schnee, anfangs Winter, das ist nicht sehr erfreulich für die Skifahrer, aber es ist sehr gut für die Abkühlung des Permafrosts.
Weil dann der Boden wieder frieren kann.
Genau.
Aber was bedeutet das jetzt? Das Dorf Bondo zum Beispiel am Cengalo, das ist jetzt durch einen weiteren Moorgang nochmal getroffen worden. Sind diese Dörfer da oben dann irgendwann nicht mehr bewohnbar? Sind die Wanderwege zu schließen?
Nein, ich glaube, in jedem konkreten Fall, wo man Probleme erkennt und beobachtet und auch bewacht, muss man spezielle Maßnahmen. Jeder Fall ist sehr anders.
Sagt Marzia Philips, Permafrostforscherin am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Mein Kollege Florian Schwinn hatte am Wochenende die seltene Gelegenheit, sie zwischen zwei Forschungstouren in den Alpen telefonisch zu interviewen. Nun sind die Alpen aber, wie wir schon gehört haben, bei weitem nicht die einzige Region, in der es Permafrost gibt, beziehungsweise immer weniger Permafrost gibt. Auch in Sibirien werden diese Frostschichten aufgrund des Klimawandels immer wärmer. Und dieser Tauprozess bleibt nicht ohne Reaktionen, chemische Reaktionen. Unser Korrespondent Oliver Schosch war für uns in Sibirien unterwegs.
Der Wissenschaftler Nikita Simov steht auf einem zugefrorenen See und schaufelt Schnee beiseite. Der See liegt in der Nähe der Siedlung Tscherski in Sibirien, am nordöstlichen Ende Russlands. Nikita Simov ist hier aufgewachsen. Als ich geboren wurde, also vor 30 Jahren, haben wir im Permafrostboden zwischen minus 6 und minus 7 Grad Celsius gemessen. Jetzt messen wir da nur noch minus 2,5 bis minus 3 Grad. Das heißt, der Boden erwärmt sich jedes Jahr um etwa 0,1 Grad Celsius. Und es gibt immer mehr Seen hier. Und aus allen Seen steigt Methan auf. Nikita Simov schlägt ein Loch in die Eisoberfläche. Aus dem Wasser steigen sofort einzelne Blasen auf. Der Wissenschaftler lässt das Loch ruhen und kommt nach 2 Tagen wieder zurück. Über dem Loch ist jetzt eine weiße Eisdecke, eine eingefrorene Blase. Mit einem Akkuschrauber bohrt Simov ein Loch in die Blase und zündet das ausströmende Gas mit einem Feuerzeug an. Sofort entsteht eine blaue Stichflamme. Sehen Sie, wie gefährlich die globale Klimaerwärmung ist. Man kann sich daran verbrennen. Das ist reines Methan. Methan entsteht, wenn Mikroorganismen organisches Material zersetzen. Es ist ein Treibhausgas, rund 30 Mal klimawirksamer als CO2. Nikita Simov hat sich einen Namen gemacht durch ein ganz besonderes Klimaexperiment. Zusammen mit seinem Vater siedelt er Tiere in der sibirischen Steppe an. Pferde, Moschusochsen, Wisente, Elche. Sie durchsuchen den Schnee nach Gräsern und trampeln ihn dabei fest. Dadurch taut der Permafrostboden an diesen Stellen langsamer. Vielleicht ein kleiner Beitrag zur Klimarettung. Doch Nikita Simov klingt wenig optimistisch. Er sieht die Region hier vielmehr wie eine Art tickende Zeitbombe. Die obersten 40 Meter des Permafrostbodens sind extrem reich an organischem Material. Im sibirischen Permafrostboden gibt es mehr Biomasse als auf der gesamten Erdoberfläche. Diese Biomasse ruht noch zum größten Teil. Aber wenn sie auftaut und die Mikroorganismen anfangen, die Biomasse zu zersetzen, dann gelangen Unmengen an Gasen in die Atmosphäre. Was hier also in den nächsten 20 bis 30 Jahren passieren könnte, das macht uns Angst. Auch gut 3000 Kilometer weiter westlich auf der sibirischen Insel Birli haben Wissenschaftler seit dem vergangenen Sommer beunruhigende Entdeckungen gemacht. Das russische Fernsehen zeigt Forscher, die über eine Graslandschaft laufen. An einer Stelle tritt einer mit dem Fuß auf einen kleinen Huppel und dieser beginnt zu wabern wie ein Wackelpudding. Die Forscher graben ein Loch in den Huppel, drücken das Gas heraus und fangen es mit einer Plastiktüte auf. Insgesamt finden sie 12 solcher Huppel. Wir haben das aufgefangene Gas zu unserem Gasanalysator gebracht. Ich habe 750 Kubikmeter CO2 gemessen und 375 Kubikmeter Methan. Es folgen weitere Untersuchungen auf der 50 Kilometer langen und 50 Kilometer breiten Insel. Das Wissenschaftliche Institut der Region Jamal spricht im März von insgesamt 7000 Gasblasen auf Birli.
Soweit unser Korrespondent Oliver Schosch über Methanblasen und Frostkeile und über den schwindenden Permafrost in Sibirien. Also auch dort, ganz weit weg von uns, im Norden Asiens, spielen sich in der eisigen Landschaft Vorgänge ab, wie wir sie auch mitten auf unserem eigenen Kontinent beobachten, in Europa, genauer gesagt in den Alpen. Und dorthin kehren wir jetzt hörbar wieder zurück. Die Sinfonia Pastorella, also wenn man so will, die Hirtensinfonie für Alphorn und Streicher von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine der wenigen klassischen Kompositionen für das Alphorn. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenige Tage, nachdem es am Pietschengalo in den Schweizer Alpen zu einem gewaltigen Bergsturz gekommen ist, bei dem Gestein, Geröll und Schlamm in einer riesigen Lawine talwärts gerutscht sind, nur knapp ein Dorf verschont haben, aber 8 Bergsteiger wohl das Leben gekostet haben. Die Suche nach ihnen jedenfalls wurde eingestellt, weil die Rettungsmannschaften keine Chance mehr sahen, sie lebend zu finden. Der Berg rutscht, werden die Alpen unbewohnbar? Die Beantwortung dieser Frage, die über unserer heutigen Sendung steht, hängt vielleicht auch mit den Wäldern zusammen, die es in den Alpen gibt. Dann jedenfalls, wenn es sich um sogenannte Schutzwälder handelt. Steffen Wehner, Geschäftsführer des Vereins Bergwaldprojekt e.V. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Wie kann denn ein Wald im Idealfall als Schutzwald funktionieren?
Ja gut, da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, wie dieses Ökosystem Bergwald letztendlich diese Hänge stabilisiert. Wir haben da ja verschiedene Belastungen. Das ist einmal das, was wir jetzt auch gesehen haben. Natürlich, wenn da Steine runterkommen im Winter, auch Lawinen, Schneebretter dort rutschen. Und durch das Wurzelwerk und natürlich auch durch die Stämme ist so ein Wald eben dann geeignet, die tieferen Lagen, die Täler und dort die Infrastruktur eben vor diesen Naturereignissen zu schützen. In dem Moment, wo er dort stabil steht und die Energie, die dann da sich entfaltet, eben aufnehmen kann.
Das heißt, der Wald würde dann in dem Fall als eine Art Mauer fungieren, besser als es eine Mauer könnte, aus Steinen?
Ja, vielleicht nicht eine Mauer. Eine Mauer ist so, dass sie natürlich letztendlich nur vielleicht so einen einmaligen Schutz bildet. Wenn die überlastet ist, kippt die um. Der Wald ist dann eher wie ein Geflecht, sage ich mal, wie ein Netz, das dann das, was von oben vom Berg sich talwärts bewegt, auffangen kann.
Das heißt, der Wald in den Bergen kann ein Schutzwald sein, in dem Sinne, dass er die Folgen einer solchen Naturkatastrophe mildert, auffängt. Kann er auch ein Schutzwald sein, in dem Sinne, dass er vielleicht die Entstehung von Naturkatastrophen verhindert oder dazu beiträgt zumindest?
Ja, natürlich gerade in den Lagen, wenn wir unterhalb der Waldgrenze sind, ist natürlich so, dass gerade der Boden, die Erosion und auch das Wasser, das ist ja oft, diese Ereignisse gehen ja oft einher und das hat man jetzt auch bei Gelja wieder gesehen, dass das natürlich einherging mit dem vielen Wasser, was dann einfach auch in diesen Böden enthalten ist. Und da ist natürlich der Bergwald oder der Wald überhaupt geeignet, ideal geeignet, das Wasser zurückzuhalten.
Nun ist ja Wald, nun ist ja Wald nicht gleich Wald. Welche Art von Wald eignet sich denn als Schutzwald und welche Art eher nicht?
Ja, da haben wir natürlich bestimmte Baumartenzusammensetzungen, die wir da in den Bergwäldern haben. Idealerweise sind es auch nicht Wälder, die jetzt nur aus einer oder wenigen Baumarten bestehen, sondern wo wir eine reichhaltige Mischung haben, gerade um die Vitalität und um die Stabilisierung dort zu erhöhen. Das ist, was wir im Bergwaldprojekt ja auch seit 30 Jahren verfolgen, dass wir mit unseren Einsätzen, mit Freiwilligen dann Pflanzungen durchführen, um die Artenvielfalt dort wieder zu erhöhen. Also da gehört dann nicht nur der klassischen, die Fichte und die Weißtanne eben dazu als Nadelbaumarten, sondern da gehören eben auch der Bergahorn dazu, die Bergulme dazu, auch die Buche gehört mit dazu. Und ja, das gibt dem Wald dann, diese Vielfalt gibt eben auch die Stabilität.
Ich habe gelesen, dichte Wälder eignen sich gerade nicht so sehr als Schutzwald. Das hat mich ein bisschen gewundert. Man sollte ja meinen, dicht, ja, es kann eigentlich gar nicht dicht genug sein, um dann als Schutzwald oder Schutzwald fungieren zu können. Wie ist das zu erklären, dass sich die Dichten da nicht so eignen?
Ja, bei den dichten Wäldern ist es natürlich so, gerade wenn wir jetzt im Winter, wenn wir uns die Schneebretter anschauen oder die Lawinen anschauen, es ist ja nicht so, dass der Wald das letztendlich einfach, deswegen ist das Bild nochmal als Netz auch, der wie ein Netz funktioniert, der hält nicht die gesamte Masse zurück, sondern er zerkleinert die kleinteilig. Das heißt, ich brauche zwischen den Bäumen natürlich auch Platz, wo das Material abrutschen, kontrolliert abrutschen kann. Kann nicht alles aufgehalten werden, aber nicht eben als große Lawine, als zusammenhängende Masse, sondern das möglichst fein zu verteilen, dass das wie durch ein Sieb, sage ich mal, fein gesiebt dann schon die Masse dann den Weg auch ins Tal findet, aber ohne dass es eben zu einem bedrohlichen Verklumpung kommt und das Material an einem Ding dann letztendlich in einem Murenabgang oder an einem Stück eben ins Tal schießt.
Nun, jetzt haben wir bisher nur über den Idealfall gesprochen, was wenn ein Schutzwald wirklich so aufgestellt ist, dass er diese Funktion übernehmen kann. Wenn wir uns jetzt mal den realen Zustand der Schutzwälder in den Alpen anschauen, und das tun Sie ja, zu welchem Ergebnis kommen Sie? Können die Schutzwälder, die wir in den Alpen haben jetzt, können die diese Funktion noch erfüllen?
Ja, das ist leider so natürlich. Wir brauchen auf der einen Seite immer diese zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ist es so, dass die Wälder natürlich notwendig sind für den Schutz dort, auch für den Schutz des Klimas. Und andererseits ist es natürlich so, dass auch diese Wälder schwer bedrängt werden, unter großem Anpassungsdruck stehen durch diesen sehr schnellen, raschen Klimawandel. In den hohen Lagen ist es ja so, dass wir dort nicht diese globale Durchschnittserhöhung von 0,5 Grad, die wir sonst haben, weltweit haben, sondern wir haben da einen deutlich höheren Temperaturanstieg schon. Die liegen schon bei ungefähr 2 Grad im Durchschnitt.
Und was hat das dann für Folgen für den Wald, dass er diese Schutzfunktion nicht mehr übernehmen kann?
Genau, das ist natürlich so, dass dieser Anpassungsdruck für die viele Baumarten sehr, sehr groß ist. Das heißt, die kommen mit dieser Wärme nicht zurecht. Einhergehen natürlich dann auch fehlende Niederschläge bzw. diese starken Niederschlagsereignisse auch, die natürlich dann für den Wald, irgendwann ist der Schwamm eben auch vollgesaugt, dann der Wald das auch nicht mehr zurückhalten kann. Wir haben dann die Borkenkäferkalamitäten noch oder eben andere Insekten, die dann über die Bäume herfallen. Und das sind verschiedene Faktoren, die Wälder dann sozusagen auch destabilisieren, ausgelöst durch diese großen Veränderungen, die in den Ökosystemen eintreten, wenn eben die Temperatur so rasch ansteigt.
Welche Chancen haben wir Menschen denn, in die Wälder und ihre Entwicklung so einzugreifen, ja, dass sie sich zum einen selber wieder erholen, aber eben auch zum anderen ganz ausdrücklich diese Schutzfunktion gegen Moorgänge wieder erfüllen könnten?
Ja, das tun wir ja seit vielen Jahren und das ist so, da wird sehr viel Geld natürlich auch in Deutschland, auch in Bayern eben sehr viel Geld investiert für die Sanierung dieser Schutzwälder. Aber das hat natürlich seine Grenzen. In dem Moment, wo wir Szenarien haben, wo die Temperaturen weiter ansteigen und das Worst-Case-Szenario, das man im Moment hat, aber die Szenarien werden von alle 10 Jahre im Grunde, was da noch das Worst-Case war, wird dann das Best-Case. Im Moment reden wir bis 2050, dass es passieren könnte, dass die Temperaturen um 4 Grad ansteigen in diesen hohen Lagen. Und das wäre schon letztendlich das Ende der Fahnensteige, wo man dann als Mensch auch noch sozusagen regulierend eingreifen kann durch Pflanzungen, durch Stabilisierungen, das Ganze wieder in den Griff bekommt. Danach entgleitet uns das, weil die Baumarten damit nicht mehr zurechtkommen und dann ist es so, dass wir oder das Wasser eben einfach auch fehlt und dann hat man da keine Chance mehr. Dann kann man nur noch mit technischen Verbauungen sich behelfen, um einigermaßen dann die Siedlungen und die Infrastrukturen abzusichern.
Sie haben vorhin gesagt, der Wald kann desto besser schützen, je vielfältiger er ist. Das heißt also, man müsste dann, oder wenn es irgend geht, müsste man versuchen, dass diese Vielfalt, wenn sie denn nicht naturgegeben mehr da ist, dass die wieder entsteht?
Genau, das tun wir ja durch die Pflanzungen, indem man eben Initialpflanzungen macht. Dort, wo die Baumarten fehlen und keine Samenbäume mehr vorhanden sind, werden dann in Initialpflanzungen diese Bäume wieder gepflanzt. Das ist natürlich eine sehr, sage ich mal, im Vergleich zu dem, was die Natur mit der Naturverjüngung macht, natürlich eine sehr bescheidene Methode, eine sehr bescheidene Simulation. Erst sozusagen in 100 Jahren, wenn diese Bäume dann selbst wieder zu großen Bäumen, zu Samenbäumen geworden sind, hat man eigentlich die Stabilisierung, wenn es gut gegangen ist, erreicht.
Würde man den Wald möglicherweise überschätzen, wenn man jetzt sagt, das ist so die Schlüsselrolle, die er übernehmen kann, vor solchen Moorgängen zu schützen? Jetzt in dem Fall beim Pitschengalo hätte das möglicherweise ja nicht viel gebracht, oder?
Nee, wenn ich natürlich solche gewaltigen Bergbrüche habe, und das gab es natürlich in der erdzeitlichen Geschichte immer wieder, auch gerade in eben Phasen, wo es eben zu Temperaturerhöhungen kommt, da lässt sich letztendlich nichts machen. Das ist so, was ich vorhin schon sagte, auch es gibt Grenzen einfach dessen, wo der Wald dann eben als Schutz dann wirken kann. Aber wenn letztendlich die Ursache dieser Probleme nicht beseitigt wird, das heißt, wenn wir nicht unsere Emissionen in den Griff bekommen, kann uns der Wald auch dauerhaft nicht schützen.
Steffen Wehner, Geschäftsführer des Vereins Bergwaldprojekt e.V. Vielen Dank. Die Rolle von Wäldern als Schutzwälder zu stärken, sie möglichst nachhaltig zu stärken, als Schutzwälder gegen Bergstürze und ihre verheerenden Folgen, das ist eine Front, an der man kämpfen kann, wenn die Berge in den Alpen immer mehr ins Rutschen kommen. Aber die Menschen in der Schweiz können noch dichter vor der eigenen Türe kehren, indem sie ihre Dörfer touristisch anders gestalten als bisher. Schonender, nachhaltiger. Im deutschen Teil der Alpen gibt es inzwischen drei Dörfer, die mit dem Gütesiegel Bergsteigerdorf ausgezeichnet worden sind. Die Dörfer Schleching und Sachrang im Chiemgau und noch vor ihnen Ramsau bei Berchtesgaden am Fuße des Watzmanns. Dort hat sich unser Reporter Christian Riedel umgesehen.
Hier an der Ramsauer Arche mit ihrem kristallklaren Wasser zwischen dem mächtigen Watzmann, dem Hochkalter und der Reiteralpe, das kleine Holzbruckerl und die Sebastianikirche im Blick, hier bekommt man's. Das kitschig schöne Idealbild von Alpenromantik. Jeder kennt's.
Da sehen Sie es in Brasilien und in Patagonien und in Tschechien und in Ostasien. Da schicken sie mir oft so eine Weihnachtskarte. Einmal habe ich eine aus Manaus in Brasilien gekriegt. Die Ramsauer Kirche im Winter. Da denkst du ja, bist du narrisch, gell?
Das Schöne, das Motiv ist echt. So wie es hier in diesem kleinen 1800-Einwohner-Alpendorf eben ist, lacht Kurdirektor Fritz Rasp. Und die Grundvoraussetzung dafür, dass der Alpenverein Ramsau als erstem und bisher einzigem Ort in Deutschland das Siegel Bergsteigerdorf verleiht. Eine Initiative, übernommen vom österreichischen Alpenverein, der damit nachhaltigen Bergtourismus auszeichnen will und Bergsteigerdörfer gleichsetzt mit der Bewahrung örtlicher Kultur und Natur.
Mit der Philosophie Bergsteigerdorf beschreiten wir einen Weg, der aus meiner Sicht die Zukunft ist. Und für uns dürfte dann oder müsste in der Zukunft die größte Herausforderung sein, dass wir einfach von diesem Weg nicht abweichen.
Selbst wenn Investoren mit dicken Geldbündeln wedeln, große Hotelpaläste oder Skiarenen bleiben tabu, betont Bürgermeister Herbert Gschossmann.
Wir haben in Ramsau Rahmenbedingungen, glaube ich, die heute mehr gefragt sind denn je. Ich bin froh, dass diese Schiene gibt, Bergsteigerdörfer. Denn hinter diesem Namen kann man wirklich sagen, verbirgt sich eine Philosophie. Und diese Philosophie, die leben wir in der Ramsau, die haben wir immer schon gelebt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die auch in Zukunft leben werden.
Um Bergsteigerdorf zu werden, müssen Ortschaften einen umfangreichen und strengen Kriterienkatalog erfüllen. Alles dreht sich darum, möglichst schonend mit der Natur umzugehen. Und Ramsau erfüllt alles. Es gibt lediglich 2700 Gästebetten auf die 1800 Einwohner und große, teure Tourismusattraktionen gibt es natürlich auch nicht. Allein die Berge.
Gerade was den Tourismus betrifft, ich denke mir manchmal, wenn man einen gewissen Weg einschlägt, dann gibt es irgendwann einmal kein Zurück mehr. Und es gibt dann nur noch Aufrüsten, 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 weil sonst hat man den Anschluss verloren und diesen Weg wollen wir einfach nicht beschreiten. Denn das, was wir haben, das ist viel mehr wert.
Gleichzeitig bedeutet die Auszeichnung als Bergsteigerdorf aber nicht, dass man nicht auf Höhe der Zeit sein kann. Bestes Beispiel: Hotelier Hannes Lichtmannecker. Demnächst ist sein 4-Sterne-Haus mit 170 Betten energieautark erklärt er und die Küche wird nahezu ausschließlich mit Produkten aus der Region beliefert.
Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn jetzt das wirklich im Großen und Ganzen so bleibt, wie es jetzt ist. Weil das ist, wie es so schön heißt, mega trendig. Wir haben die Natur, Gesundheit, gesundes Essen, regionales Essen. Also schöner kann es für uns nicht sein. Also das ist Punktlandung, würde ich sagen.
Rund 340.000 Übernachtungen zählt Ramsau jedes Jahr. Viel für so ein kleines Dorf, aber noch überschaubar, meint Fritz Rasp. Mehr werden es auch mit dem Siegel Bergsteigerdorf nicht, sagt der Kurdirektor. Es kommen halt weiter diejenigen, die die Natur, die Berge, die Almlandschaft schätzen und nicht diejenigen, die teure Sensationsinfrastruktur oder Almerlebniswelten wollen.
Die Attraktion ist die Natur und die Landschaft an sich. Ich glaube, dies kommt allweil stärker ins Bewusstsein von unseren Gästen und auch von den Einheimischen.
Über 2 Jahre hat es gedauert, bis Ramsau offiziell erstes Bergsteigerdorf Deutschlands wird. Die Kriterien dafür sind streng, aber alle Hürden hat Ramsau problemlos gemeistert.
Du brauchst eine Alpin-Geschichte dazu. Mit unserem Kederbau hat den ersten autorisierten Bergführer in Deutschland, erst wie Steiger, der Watzmann Ostwand, und dann 11 Bergführer auf 1800 Einwohner in der Ramsau. Das ist die höchste Bergführerdichte in ganz Deutschland. Ich glaube, das macht alles so ein bisschen ein Bergsteigerdorf aus.
Tatsächlich wird die Idee, anders könnte es auch gar nicht gehen, von den Einheimischen mitgetragen. Petra Engeljähringer.
Ich finde es halt schön, wenn man das alles ein bisschen ursprünglich lässt und nicht verbaut, weil wir haben gerade eine Natur und die sollten wir uns bewahren.
Genau also wie das berühmte Motiv vom Sebastianikirchl. Auch das Siegel Bergsteigerdorf ist hier in Ramsau nichts, was künstlich wirken würde.
Eindrücke unseres Reporters Christian Riedel aus Ramsau bei Berchtesgaden, dem ersten von inzwischen 3 Dörfern in Deutschland, die mit dem Gütesiegel Bergsteigerdorf ausgezeichnet wurden, einem Prädikat für nachhaltigen Tourismus. Nachhaltig ist allemal die Geschichte des Alphorns. Schon so lange und auf so viele verschiedene Weisen wird es bereits geblasen, dass wir sogar ein Beispiel aus dem Jazz gefunden haben, aus dem Alpenjazz der Gruppe Kerber Brothers Alpenfusion. Thank you.
Die Klänge des Alphorns könnten noch von einer Idylle in den Alpen, die aber Gefahr läuft, buchstäblich mehr und mehr an Boden zu verlieren. Und so heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend: Der Berg rutscht, werden die Alpen unbewohnbar? Rufus Bertle, Geologe und Gesellschafter von Geognos Bertle, einem Büro, das sich mit Geologie, Ingenieursgeologie und Geotechnik beschäftigt. Guten Abend.
Guten Abend, grüß Gott, Herr Blaub.
Sie und Ihre Kollegen, Herr Bertle, werden ja zum Beispiel geholt, wenn eine Seilbahn gebaut werden soll, ein wichtiges Beförderungsmittel in den Alpen, das aber eben auch verankert werden muss im und am Fels. Wenn in den Alpen eine Seilbahn gebaut werden soll, was genau überprüfen Sie dann als Geologe?
Grundsätzlich zuerst die Untergrundsituation, sprich um welches Gestein handelt es sich, wie schaut die Schichtung und Klüftung aus, sind wir in einem Bereich oberhalb von 2200 Meter, wo wir mit Permafrost rechnen müssen und weist die geologische Geschichte oder die Anzeichen in der Natur darauf hin, ist man im Bereich dieser Seilbahn an einem Ort, an dem sich in der Vergangenheit bereits Felsstürze oder größere Hangbewegungen ereignet haben oder nicht.
Was müsste denn ein Fels für Eigenschaften aufweisen, sodass Sie dann als Geologe zu dem Ergebnis kommen, ja, hier kann man eine Seilbahn verankern, hier kann man eine Seilbahn bauen?
Die Frage ist etwas komplexer zu beantworten. Grundsätzlich ist fast überall mit entsprechendem technischen Aufwand eine Verankerung bzw. Gründung von Stationen und Stützen möglich. Man prüft natürlich von vornherein, dass man Standorte findet, wo dieser Aufwand gering gehalten werden kann und die längerfristige Lebensdauer gesichert sein kann. Allerdings gibt es gelegentlich Vorgaben der Auftraggeber, dass genau ein bestimmter exponierter Punkt für die Seilbahn vorgesehen ist, der zwar nicht sehr geeignet ist, aber eben gewisse touristische Attraktivität aufweist. Und dann wird die Sache kompliziert und aufwendig.
Sie sagen, mit technischem Aufwand kann man fast alles machen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie stoßen da auf einen Felsen, der eben sehr stark zerklüftet ist. Ich vermute mal, da müsste man dann viel Gestein abtragen, um da bauen zu können. Das hat auch irgendwann seine Grenzen. Gibt es nicht irgendwelche Felsen, wo Sie dann sagen, hier hilft auch der größte technische Aufwand nicht weiter? Da ist man einfach nicht sicher genug, wenn man da baut.
Es gibt solche Fälle. Ein Fall ist wie letztes Jahr in der Schweiz untergekommen, wo man sagen muss, auch dort ist theoretisch möglich, aber mit einem solchen Aufwand, der sich nie rechtfertigen wird. Prinzipiell ist aber nicht nur durch Abtrag, sondern auch durch Verbesserungsmaßnahmen, sprich Gründungen über Pfähle oder indem mit Ankern der Fels zusammengehalten wird, eine Gründung möglich. Und solche Verankerungen oder Vergütungen, nennen wir das, von Gipfelbereichen, die ist ja auch erforderlich zum Bestehen, die Bauten, alte Alpenvereinshütten oder alte Berghöfe gelegentlich zu erhalten.
Nun haben wir in dieser Sendung ja schon des Öfteren gehört, wie stark sich der Klimawandel auf die Beschaffenheit der Alpen auswirkt. Wie beobachten Sie das? Sie machen das ja schon viele Jahre lang, diese Überprüfungen. Stellen Sie das auch fest, dass die Qualität des Bodens, den Sie da untersuchen, immer schlechter, immer ungeeigneter wird, wenn man darauf irgendwas verankern will?
Es ist sicher so. Ich bin seit 45 Jahren in diesem Geschäft. Die Untergrundverhältnisse ändern sich durch das Auftauen des Permafrostes. Andererseits aber, und das ist eben die andere Seite, der Drang, immer noch exponiertere Bereiche, die früher nie für eine Besiedlung oder für Bauten oder für Infrastruktur in Frage gekommen wären, werden eben auch heute gewünscht und in Anspruch genommen. Es sind zwei gegenläufige Bewegungen. Der Untergrund wird kritischer, schwieriger und die Bedürfnisse steigen.
Sehen Sie denn den Moment näher rücken, in dem der Klimawandel das Felsgestein in den Alpen so sehr verändert hat, dass eine Anbringung von Seilbahnen immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich wird, dass man vielleicht an immer mehr Stellen in den Alpen eigentlich überhaupt nichts mehr anbringen und bauen sollte?
Der Zeitpunkt kann kommen, allerdings jetzt weniger bezogen auf Seilbahnen oder Hütten. Schwieriger ist die Situation bezüglich Pisten, Straßen und vor allem Pisten, weil gerade durch den Rückzug der Gletscher und das Einsinken der Oberfläche der Gletscher in den letzten Jahren im Schnitt im Jahr mehrere Meter, werden Felsflanken frei, wird es zum Teil unmöglich, von Hütten oder Wegen noch auf den Gletscher zu kommen, mit Ski oder auch zu Fuß. Typisches Beispiel Großglockner Pasterze in Österreich. Da entstehen Schwierigkeiten, die es lokal unmöglich machen. Generell aber, meine ich, wird sicher kein Zeitpunkt kommen, wo jeglicher Neubau unmöglich wird, zumal die Neubauten ja kaum mehr bewilligungsfähig sind, also die Erschließung völlig neuer Bereiche.
Wir haben unsere Sendung heute Abend ja genannt, der Berg rutscht, werden die Alpen unbewohnbar. Was meinen Sie, wenn das so weitergeht in den Alpen, wie das in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen ist, also eine weitere Besiedlung, immer mehr Touristen, die dort kommen, immer mehr Events, die da angeboten werden. Wir haben ja eben gehört, es gibt ein paar Bergdörfer, die also versuchen, das anders zu machen, aber das Gros ist ja doch immer noch eher darauf aus, irgendwelche Erlebniswelten da anzubieten. Wenn das so weitergeht, ist dann unvermeidbar, dass die Alpen irgendwann unbewohnbar werden?
Die Alpen nicht. Wir haben bis jetzt weder die frühere Waldgrenze in den Alpen noch die frühere Siedlungsgrenze in den Alpen erreicht. Die extremsten Höfe wurden in Zeiten errichtet, in denen das Klima in den Alpen, ich spreche nicht von weltweit, aber in den Alpen, noch deutlich wärmer war, die Gletscher noch deutlich kleiner waren und die Waldgrenze deutlich weiter oben. Insoweit wird es nicht aus diesem Grunde, rein jetzt wegen der Klimaerwärmung, nicht zu einer Unbewohnbarkeit werden.
Sondern wodurch?
Allerdings beim Dezimieren des Waldes oder bei der Verstärkung der Erosion durch verschiedene Maßnahmen, dort kann natürlich der Druck auf bestehende Siedlungen und besonders auf die Infrastruktur so zunehmen, dass wir wieder etwas bescheidener auftreten müssen.
Bescheidener auftreten heißt dann auch, bescheidener auftreten hieße dann auch, touristische Infrastruktur zum Beispiel zurückzufahren, damit uns nicht am Ende alles im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße fällt.
Auch das kann sein, ja.
Rufus Bertle, Geologe und Gesellschafter von Geognos Bertle, einem Büro, das sich mit Geologie, Ingenieursgeologie und Geotechnik beschäftigt. Vielen Dank. Der Berg rutscht, werden die Alpen unbewohnbar. Das war der Tag in HR2 Kultur. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.